Herzlich willkommen zu IT Tacheles, dem Podcast rund um Software Engineering der Firma Adesso. Mein Name ist Volker Gruhn und wir reden ja gar nicht immer ganz ausschließlich über Software Engineering Themen, sondern über IT Themen, die auch ein klein bisschen weiter gefasst sind. Und so ist das heute auch. Mein Gast heute ist Ralf Wintergerst, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Ralf Wintergerst ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Giesecke und Devrient und zwar seit 2016 und ist insgesamt dort schon seit 1998. Wahrscheinlich kennen wir ihn auch noch viel besser als Präsident des Branchenverbandes Bitkom. Da agiert er in dieser Funktion seit Juni 2023. Er ist darüber hinaus noch Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Aufsichtsratsvorsitzender der Seconet AG und wir sind im akademischen Kontext zumindest so halb, hat mal promoviert an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Herr Wintergerst, herzlich willkommen nach dieser etwas länglichen Einführung.
Lieber Herr Gruhn, einen schönen guten Tag.
Wollen Sie noch was zu sich sagen, was ich noch nicht gesagt habe, oder war das das Wichtigste?
Ach, das reicht, glaube ich. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir über Inhalte reden.
Reden wir über Inhalte. Reden wir als ersten Inhalt vielleicht über Standort Deutschland und Europa und vielleicht, was Bitkom dazu tut. Ja. Wie hängt zusammen? Welche Schwerpunkte setzt der Bitkom, um die Digitalisierung, fangen wir mit Deutschland an, voranzutreiben?
Ja, ich glaube, der Fokus auf Deutschland ist schon mal, glaube ich, ganz gut. Und der Bitkom ist ja Deutschlands Digitalverband. Und so in meiner Präsidentschaft habe ich mir eigentlich drei Themen rausgesucht, die ich gerne bearbeiten möchte. Der erste Punkt ist natürlich, wir müssen dringlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Digitalindustrie steigern, denn wir haben Nachholbedarf. Einmal, was die Exporte von digitalen Angeboten betrifft, aus Deutschland heraus, aber auch für die Digitalisierung Deutschlands an sich. Damit müssen wir digitale Technologien fördern, aber vor allem auch eins, die digitale Sicherheit auf Vordermann bringen. Denn wenn die Angriffsvektoren immer weiter steigen, weil alles mehr vernetzt ist, dann muss die Digitalbranche dafür sorgen, dass es in Deutschland gute Lösungen dafür gibt. Und dafür setze ich mich auch natürlich ehrenamtlich ein. Das Bitkom-Präsidentenamt ist ja ehrenamtlich. Und das macht aber auch sehr viel Spaß. Was nicht so viel Spaß macht, ist manchmal das Interface mit der Politik, denn die muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und da wir ja gerade vor einer Regierungsneubildung stehen, die zwar etwas holprig läuft, sehen wir mal, wie das jetzt so voranläuft, brauchen wir, was die Digitalisierung Deutschlands betrifft, schon wirklich eine Art Neustart.
Und kann denn der klappen? Ich habe neulich eine Diskussion geführt, die war nur auf nordrhein-westfälischer Ebene. Und der Konsens zu sagen, man müsste, könnte, sollte, der ist immer leicht da. Ja. Wenn es dann aber um die Frage geht, was tut man jetzt tatsächlich, um Dinge einfacher zu machen, und ich will noch gar nicht von Entbürokratisierung reden, sondern nur technisch einfacher zu machen, dann stehen die Hindernisse auch in bunter Vielfalt vor der Tür und jeder hat ein paar Zweifel, ob die überwindbar sind.
Na, ich würde drei Ebenen unterscheiden. Also natürlich muss man aufs politische System schauen, ob jetzt in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, aber eben halt auch Bund, Gesamtdeutschland. Also die Politik hat schon viele Dinge in der Hand, weniger zu regulieren, Regulierung zu entschlacken, einfache Prinzipien, dass man eine etablierte Anwendung, die schon in einem Bundesland ist, auch in anderen Bundesländern, also man kann schon ziemlich viel tun. Man muss aber auch wirklich mal dahin kommen. Und das muss man am politischen System wirklich kritisieren, dass der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Kommunen wirklich nicht besonders gut ist. Aber ich glaube, da darf man nicht aufhören. Es ist auch einfach, immer auf die anderen zu gucken. Die Unternehmen.
Ja, das glaube ich auch.
Die Unternehmen müssen natürlich auch etwas tun. Wir müssen alle investieren in Technologie. Denn wenn wir die Produktivitätsfortschritte erreichen wollen, wie es andere Länder erreichen, bei relativ wenig Arbeitszeit in Deutschland, dann können Unternehmen nur dann produktiver werden, wenn sie es über technologische Lösungen, insbesondere digitale Technologien, einsetzen. Und der dritte Faktor ist, wir sind von einem Land der Dichter und Denker zu einem Land der Macher, Umsetzer, Ingenieure, Tüftler geworden, aber wir sind ein bisschen technologieavers geworden. Also das Gefühl, dass wir nicht offen sind gegenüber neuen Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz. Wir sehen immer erst das Schlechte, dann das Gute. Da müssen wir uns alle ein wenig am Schopf packen, dass wir wieder eine Technologie-Euphorie entwickeln können. Denn nur im Zusammenspiel von Politik, Unternehmen, Wissenschaft und Menschen in Deutschland kriegen wir das gesamthaftig nach vorne. Und dazu braucht es auch eine Kraftanstrengung, wo jeder mitmacht. Die Politik, die Unternehmen, aber wir auch dazu beitragen, dass die Bevölkerung auch wieder mitkommt.
Und Katalysator für all das wird jetzt das Digitalministerium.
Ja, das hört sich ja ein bisschen zynisch schon fast an, aber ich
das hört sich
sagen,
ein bisschen zynisch an, haben Sie recht, ja. Aber ich meine, so jemand, der die Prozesse ins Laufen bringt und immer wieder antreibt und darauf achtet, dass da nicht alles vor sich hinläuft im Einzelnen, sondern ein großes Bild entsteht, ein paar allgemeine Prinzipien eingehalten werden, Bebauungsplan vielleicht sogar entwickelt wird, an dem man sich orientiert, das ist ja womöglich doch eine Funktion, die bisher ein bisschen schwach ausgeprägt war.
Aber ich würde mal sagen, schauen wir mal zurück. Unter Kabinett Merkel 3 gab es digital noch wirklich gar nicht. Unter Kabinett Merkel 4 gab es eine Stabsstelle im Kanzleramt. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil die keine Ausstattung hatte. Es war sozusagen eine Marketingabteilung. Im Kabinett Scholz gab es so einen Verkehrs- und Digitalminister, der aber eigentlich gar keine Hausmacht hatte, weil alle Digitalprojekte über alle Ministerien verteilt waren. Der Fortschritt mit einem Digitalministerium und Staatsmodernisierungsministerium ist immens von der Aufgabe her. Natürlich muss das richtig aufgesetzt werden, aber ich würde mal einen Punkt sagen, wo ich glaube, dass wenn wir es wollen, dass wir es auch können, ist beispielsweise, dass wir in diesem europäischen Ranking, dieses DESI-Ranking, ja, also für Digital Economy and Society, doch immer relativ so im Mittelfeld sind und insbesondere auch beim Telekommunikationsausbau sogar Richtung Platz 20 gerutscht sind im Jahr 2018, 17 ungefähr. Wir haben es jetzt innerhalb von 5 Jahren geschafft, auf Platz Nummer 4 zu kommen. Wir sind immer noch nicht richtig gut, aber wir sind dramatisch besser geworden, weil alle mitgearbeitet haben. Ja? Und das zeigt immer, wenn wir wirklich wollen, dann können wir auch. Und so sehe ich es mir im Digitalministerium. Wenn das Kabinett das Digitalministerium will und wenn die Kollegen unterstützt werden, auch der neue Digitalminister, dann kriegen wir es hin. Wenn die natürlich nicht zusammenarbeiten, dann wird das nichts werden, das ist klar.
An der Stelle scheitert so die Ressortzuständigkeit oder das Ressortprinzip. Ja? Also für das Thema Digitalisierung muss man ein bisschen abgeben, würde ich mal vermuten, damit nicht Kraut und Rüben rauskommt. Kraut und Rüben wäre ja auch ganz sicher wieder nicht sicher. Also allein aus den Gesichtspunkten heraus hat man eigentlich einen guten Hebel in der Hand, um zu sagen, da müssen einigermaßen homogene Lösungen geschaffen werden.
Ja, das heißt ja IT-Tacheles. Ja, wir wissen ja, dass gerade digitale Technologien Querschnittstechnologien sind. Die gehen in alles hinein. Die haben keine Grenzen an sich. Ja, und deswegen muss man natürlich zwischen dem Ministerium echt kooperieren, abgeben, abstimmen, gemeinsame Projekte haben und nicht individual ressortorientierte Einzelthemen starten, die natürlich hinterher zu viel mehr Geld führen, die man ausgeben muss und hinterher zu viel mehr Pflegekosten führen, wenn man irgendwie so eine kleine Applikation investiert. So, und das muss natürlich schon anders werden, aber auch da, es hängt viel an Zusammenarbeit, viel an der Ausstattung und ich hoffe, der Digitalminister kriegt einen sogenannten Digitalvorbehalt, dass er Dinge auch stoppen kann, denn nur dann, aus meiner Sicht, ist das ein Zeichen, dass die Kollegen kooperieren müssen, weil sonst kriegen sie ihre Projekte nicht mehr vorwärts. Ist ja im Unternehmen auch ein bisschen so.
Ist im Unternehmen auch so, genau. Wenn man einen starken CIO hat, dann ist der so. Das glaube ich auch. Es gibt aber eben auch genug Unternehmen, wo der immer wieder überstimmt wird. Aber vielleicht ist das der richtige Punkt, um von der ganz großen bundesdeutschen Lage auf die unternehmerische überzuschwenken.
Ja.
Wie ist das denn bei Ihnen im Haus? Wie stellen Sie da sicher, dass die Digitalisierung, also die hat ja wahrscheinlich weitestgehend geklappt, aber was waren da die Transformationsbemühungen, die wir jetzt eins größer vor uns haben?
Ja, die Lehre aus der Transformation ist ja, dass sie nie aufhört. Und wenn man die eine Transformation gemacht hat, dann folgt eigentlich die nächste, weil das alles so schnell ist, dass man ja gar nicht stehen bleiben kann, zumindest mal in den Segmenten, wo wir unterwegs sind. Also ich würde 2 Ebenen differenzieren. Einmal, was ist das Angebot an den Kunden und wie muss man das transformieren, dass man attraktiv bleibt? Und wie reichert man das über Technologie an? Und der 2. Punkt ist, wie organisiere ich mich intern und nutze die Chancen und die Potenziale, wieder zurück zu IT und digital, der digitalen Technologien, mich produktiver, schneller, weiser, schneller zu machen für Entscheidungen. Und ich weiß gar nicht, was schwieriger ist. Ich glaube fast die interne, weil die Beharrungskräfte, die Prozesse...
Das glaube ich auch.
Wie die Prozesse laufen, hat oft so ein Beharrungsvermögen, dass es oft leichter ist, dem Kunden neue Dinge anzubieten. Also wir haben ja als Gizek und Devrient die sogenannte SIM-Karte erfunden. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, das Ding ist gut, aber eigentlich verbraucht es viel zu viel Platz in diesem Telefon. Ja, weil im Telefon ist so viel Elektronik drin, so viel Software, so viel Verarbeitungskraft, das kann man anders lösen. Das haben wir dann auch mit Kunden entwickelt, dann ist das sogenannte eSIM-System entstanden. Aber wir wussten natürlich genau, dieses eSIM-System kannibalisiert die heutige Cash-Cow, die SIM-Karte. Das hinzukriegen war fast leichter, als interne Prozesse oder interne IT umzustellen. Das sind aber auch coole Momente, weil wir das ein paar Mal gemacht haben, dieses Kannibalisieren der eigenen Produkte, haben wir jetzt 3-4 Jahre Rekordumsätze, Auftragseingänge, aber eben halt auch eine ganz neue Positionierung des Unternehmens erreicht. Wir sind jetzt ein Security-Tech-Unternehmen, aber ich würde mal sagen, wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein müssten und haben noch viel zu tun.
Aber die Sache mit den Banknoten machen Sie schon auch noch, oder?
Ja, die machen wir auch noch. Und das ist eigentlich auch cool, weil man muss einfach sehen, dass die Welt sehr divers ist. Ja, also nicht alles ist Deutschland, USA, da wo wir viele Luxusprobleme lösen, weil wir recht gute Infrastrukturen haben. Wir glauben zwar, dass wir eine schlechte haben, aber im Vergleich zu vielen Ländern haben wir eine relativ gute. Wir sehen aber auch, dass natürlich in vielen Ländern das Digitale noch gar nicht funktioniert. Die brauchen das noch. Die brauchen physische Produkte. Die brauchen Ausweissysteme, die brauchen Bargeld. Und es geht nicht zurück, allen Unkenrufen zufolge. Und gleichermaßen hat die digitale Dynamik, die ist ja ungebrochen. Das Wettrennen um digitale Technologien und den Einsatz digitaler Technik ist ungebrochen. Und natürlich setzen wir da drauf. Da kommt auch das Wachstumspotenzial her.
Und Digital Finance bedeutet dann, dass man bei der Tokenisierung der Welt mitarbeitet, oder?
Ja, da passiert ja gerade sehr viel und wir fokussieren uns da auch auf diese Themen, denn vertrauenswürdige Software, Tokenisierung nimmt immer einen größeren Raum ein und bietet ganz viel Platz für andere Prozesse, für andere Verfahren. Und aber die Welt ist trotzdem zweigeteilt. Es gibt die Welt auf der ganz hochentwickelten Seite, die auf Tokenisierung setzt, und es gibt die Welt, die relativ physisch ist, die den direkten Warenaustausch braucht, die das direkte Bezahlen braucht, ohne digital. Und diese Dualität bedienen wir, wobei wir natürlich schon einen Schwerpunkt in der Tokenisierung sehen und in der digitalen Welt und im Digital Finance Bereich, der sich rasant weiterentwickelt. Europa vielleicht ein bisschen langsamer als andere Bereiche, aber immerhin bewegt sich auch in Europa was.
Wie schätzen Sie denn die modernen KI-Techniken ein, jetzt mal insbesondere generative künstliche Intelligenz in diesem Kontext? So ein paar Anwendungsfälle hat man direkt vor Augen, aber wenn man eh schon digital ist,
dann
hat man ja meistens noch ja, also die Generierung der Beschreibung der Tokens und die Kataloge der Beschreibung der Tokens, die man da verwaltet und wie die sich in ihrer Wertentwicklung darstellen können, das prädiktiv zu tun, da hat man ja so ein paar von den ganz klassischen Anwendungsfällen dabei. Aber wahrscheinlich greift es ja eins tiefer.
Ja, ich würde aber trotzdem gerne noch mal eins höher gehen, weil ich glaube, gerade in der Finanzwelt, wo ja wahnsinnig viel Vorschrift und Compliance gefordert ist und wo heute oder zumindest mal in den letzten Jahren sehr, sehr viel auf Convenience gesetzt worden ist, dass man also bequem bezahlen kann. Mit 4 Maustipps ist man durch und der Shoppingcart ist bedient, man hat bezahlt, kriegt die Ware. Und da ist natürlich das Einfallstor für Betrug recht hoch gewesen. Und man muss natürlich gucken, wie man dieses Dreieck Convenience, Security, Compliance gut gelöst bekommt, weil nur dann gibt es vertrauenswürdige Lösungen im Bereich von Digital Finance oder in der Finanzwelt an den Konsumenten hin. Und da ist die Frage, welche Technologien helfen und wie stark ist denn beispielsweise auch KI auf der dunklen Seite? Also inwieweit hilft sie, Angriffsvektoren automatisiert zu beschreiben auf die Finanzsysteme, dass eben Betrug und Betrugsverhinderung immer schwieriger wird. Denn gerade im Bereich von verschiedensten Bezahlmedien, also es gibt ein Thema, das kennen die Fachleute, das sogenannte Account-to-Account-Payment, was relativ schnell läuft. Ich überweise was an Sie, Sie haben es sofort auf dem Telefon, so PayPal ähnlich, aber das gibt es in ganz vielen Ländern. Und Betrug ist das größte Problem Nummer 1. Die Frage ist, kann man es über KI verhindern? Also kann man bessere Schutzmechanismen bauen, dass es schneller programmiert wird, schneller erkennt? Und auf der anderen Seite werden die Angriffsmechanismen auch immer besser dadurch. Und da liegt, glaube ich, heute im Bereich Finance eines der Hauptpunkte. Und wenn wir so in die Venturing-Szene schauen, da tut sich gerade eine ganze Menge in diesem Segment auf. Ja? Also wo kommen neue Technologien für den Schutz, für Fraud Prevention in Kombination mit AI?
Aber das wird sich hochschaukeln, da werden beide Seiten nachrüsten. Also auch die Angreifer werden genau mit den gleichen Technologien nachrüsten. Das wird ja kein Ende finden, oder?
Ja, das ist ja immer der böse Spruch. Ja? Der beste Algorithmus ist der, der zum Schluss übrig bleibt. Wem immer der gehört, ja. Das ist, kann auch dunkel sein. Das möchte man sich immer gar nicht vorstellen.
Damals ist eine spezielle Nische. Welche Rolle spielt denn G&D genau bei dieser Sorte von Systemen? Das hört sich ja fast an wie eine sehr komfortable, nahezu Alleinstellung, oder?
Das, man sagt ja auch immer, wir drucken unser eigenes Geld. Das ist natürlich nicht so einfach, ja. Das ist zu abgekürzt. Aber
ja, vielleicht eins zu abgekürzt, ja, das glaube ich auch.
Ja, aber wir haben uns relativ klar auf drei Segmente fokussiert, nämlich das Thema digitale Sicherheit. Weil wenn die ganze Welt vernetzt ist, wenn die Technologien immer weitergehen, ist eines der Schlüsselpunkte, um das Leben von Menschen sicherer zu machen, ist, dass die digitale Welt ein Stückchen sicherer wird. Das Ganze geht natürlich rüber in die ganzen Finanzplattformen. Da kommen wir aus den elektronischen Bezahlsystemen, der vertrauenswürdigen Software. Und ehrlich gesagt können wir beide Sachen deswegen recht gut, und wir machen da richtig gute Fortschritte, weil wir das mit dem Bargeld mal gelernt haben. Weil die Idee beim Geld war ja, du stellst etwas her, was einen Gegenwert repräsentiert, und dann kommt einer, der macht es nach. Und in der Abkürzung, der Fälscher. Und dann musstest du wieder besser werden, neue Sicherheitsmerkmale raufbringen. Und es geht immer weiter. Das ist wie so ein kleines Wettrennen, Hase- und Igel-Spiel. Dieses Hase- und Igel-Spiel ist natürlich in der digitalen Welt genauso. Da kommt eben halt das Programm, das ist sicher, dann kommt der Hacker und macht irgendwie was Blödes damit. Und da muss man wieder ein Stückchen sicherer werden. Und dieses Hase-Igel-Spiel ist so ein bisschen DNA der Firma. Und über diese DNA entwickeln wir uns halt in diesen drei Segmenten weiter, und die ergänzen sich ja sehr schön. Also wenn man digitale Sicherheit kennt, kann man einen Beitrag leisten, wie das im Finanzsystem funktioniert. Und gleichzeitig, wie man natürlich seine Prozesse, seine Abläufe auch intern etwas besser hinkriegt. Und das ist so unsere Formel. In die Zukunft investieren über diese digitalen Themen. Und das läuft.
Auch das ist ja Balsam auf mein. Ja, das ist auch Balsam auf meine Software-Ingenieursseele. Mein Petitum ist ja immer zu sagen, man soll am besten nur Software entwickeln in Bereichen, in denen man sich auch auskennt. Also Domänenwissen als das wesentliche Asset. Ja. Gerade vor Fragen, was man mit Gen AI in einem Software-Engineering tun kann, glaube ich ja, dass das Fachwissen der wahre Differenzierungsfaktor am Ende ist. Ja. Ohne Fachwissen wird man es nicht tun können. Und die ganz stumpfe Programmierung, die wird vielleicht auch tatsächlich von KI deutlich unterstützt werden können, mal zumindest. Ja, und wenn Sie sagen, Sie partizipieren da noch aus den Geschäftsmodellen der analogen Welt, um jetzt die passenden digitalen Modelle und die unterstützenden Systeme bereitzustellen, dann passt das mal, glaube ich, auf der Ebene, ist ja abstrakt genug, zumindest mal ganz gut zusammen.
Ja, sehe ich auch so.
Wie sehen Sie denn die deutsche Softwareindustrie aufgestellt? Vielleicht kriegen wir da nochmal den Bogen zu der Bitkom-Einschätzung hin. Glauben Sie, dass das Problem Sicherheit auf der einen Seite und künstliche Intelligenz auf der anderen Seite in der Szene, in der Community meinungsstark und durchsetzungsstark genug aufgegriffen wird?
Na, also wenn wir erstmal auf die deutsche Industrie als solche schauen, dann sind wir natürlich, wenn wir einfach nochmal ganz hoch gehen, was gibt Deutschland für Forschung und Entwicklung aus? Da liegen wir an Nummer 4 weltweit mit ungefähr 130, 140 Milliarden pro Jahr. Da geht aber auch viel in Automotive, in andere Bereiche rein. Und aus meiner Sicht geht zu wenig in das Thema Software, Elektronik, KI und so weiter rein. Wir kriegen da noch nicht so wirklich die PS auf die Straße, zumindest was den Standort Deutschland betrifft. Und deswegen wäre mal so grundsätzlich zu sagen, die Rahmenbedingungen für Hochtechnologieentwicklung müssten dringlich gefördert werden. Also es war auch ein Punkt in unseren Papieren an die neue Bundesregierung. Zum einen, wie setzt man eigentlich ein Digitalministerium auf? Aber zum zweiten, welche Technologiekomponenten sollte man denn aus deutscher Sicht fördern, damit wir hier Wettbewerbsfähigkeit bleiben? Eine ist natürlich das Thema Software, KI, auch die nächste Generation Computing, denn wenn wir da nicht drin bleiben und wieder hinterherlaufen, dann sagen wir, fehlt uns ja das Potenzial für die Generation, die danach kommt. Das haben wir ja gesehen bei den 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Bis 4G waren wir super dabei und bei 5G waren wir abgehängt. Und wenn wir nicht jetzt was für 6G tun, sind wir wieder abgehängt. Und ich glaube, dass das in dem anderen Segment, über das wir gerade sprechen, auch KI genauso ist. Also das heißt, wir müssen heute die Pflanzen setzen und diese ungefähr 250, 300 KI-Startups, so viel waren es zumindest mal noch vor kurzem, die reichen noch nicht aus. Das heißt, Finanzierungsmöglichkeiten, Abschreibungsmöglichkeiten, Investitionen von Unternehmen in KI, in KI-Startups, wenn die verbessert werden, könnte das nochmal einen kleinen Booster geben. Aber den muss wiederum die Politik als Rahmenbedingung schaffen, aber dann müssen die Unternehmen auch springen.
Und da muss die Politik auch Zugang zu Basistechnologien schaffen, respektive dauerhaft gewährleisten. Da machen sich aus meiner Sicht gerade viele Start-ups Sorgen, dass sie nämlich auf großen Sprachmodellen aufsetzen, die heute verfügbar sind, aber wo man so ein bisschen Sorge hat, dass sich sowas per Dekret auch ändern könnte.
Ja, also ich, Ja, das stimmt. Ich kann da nur jemanden zitieren. Ich hatte mit Herrn Nandan Nilekani gesprochen, dem Gründer von Infosys. Ich finde, der ist ein ganz cooler Typ. Der hat ja auch in Indien etwas auf die grüne Wiese gesetzt, was, glaube ich, so vorher noch nie geschaffen worden ist. Der hat ja dieses Universal Payment System in Indien etabliert und hat innerhalb von weniger Zeit 600 Millionen Nutzer draufgekriegt. 600 Millionen, muss man sich mal vorstellen, was das für eine Skalierung ist.
Ja, verrückt.
Und das finde ich so. Und der sagt auch, also jetzt bei KI und Indien, wo soll Indien jetzt ansetzen? Sollen wir nochmal die Large Language Modelle neu machen? Sagt er, wir piggybacken das. Wir machen da eine komplett neue Geschichte draus und wir werden mit dieser KI sicherstellen, dass die Inder mal miteinander reden können, weil wir so viele verschiedene Dialekte haben. Klar. Wir können gar nicht miteinander reden. Mhm. Also er kommt eigentlich von einem ganz anderen Punkt, von so einem Nordstern, wo er eigentlich hin möchte. So einen Nordstern würde ich gerne mal für Technologie in Deutschland sehen, dass wir uns eine richtige Technologievision, auf die wir alle hinmarschieren, entwickeln und sagen, wir machen hier einen KI-Standort aus Deutschland. Aber dazu braucht es eben halt mehr als ein bisschen Fördertop 4, ein Forschungsministerium, was da ein paar Töpfe hat, dann ein Wirtschaftsministerium, was auch nochmal ein bisschen Kleinkram macht. Gesamte große Förderprogramme machen, großer Nordstern aufbauen und alle mitziehen. Und das würde uns, glaube ich, gut tun als Land insgesamt, wenn wir wieder eine Art Vision für die Zukunft haben. Ja, das wäre etwas, wenn ich einen Wunsch hätte. Ich meine, ich würde auch mitschreiben. Ja, also ich hätte auch die Eckpunkte schon zusammen. Aber da müssen wir alle mithelfen.
Sie haben schon mitgeschrieben, das ist ja noch besser.
Ja, zumindest ja, was das Digitalministerium betrifft.
Ja, wunderbar. Damit, das finde ich so ein schönes Schlusswort. Da spare ich mir jetzt fast meine letzte Frage. Nee, ich spare sie mir sogar ganz, nicht nur fast. Herr Winterguest, das war für mich ein sehr ermunterndes und erkenntnisreiches Gespräch. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden da auch den einen oder anderen Gedanken mitnehmen und vielleicht nochmal mit einer neuen Perspektive auf das gucken, was da in Politik und Wirtschaft jetzt vielleicht ja auch wieder mit einer neuen Perspektive beginnt. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Grohn. Vielen Dank fürs Gespräch und lassen Sie uns gemeinsam die Sachen vorwärts bringen.
So machen wir das. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet das, was wir heute besprochen haben, auch alles andere zum IT-Tacheles unter www.adesso.de/podcast.